Dann wollen wir uns jetzt ein bisschen mit dem auseinandersetzen, wo ihr hier alle angepinnt habt. Und eigentlich muss ich sagen, ich habe gedacht, ich kaufe mal drei so Schächte von diesen Pinnödeln. Das reicht ja wahrscheinlich und es ist gerade knapp geworden. Also, man sieht, da haben wir eine ganze Reihe von Zetteln aufgeschrieben. Und unabhängig davon, was da drauf steht, ist einfach mal auffällig, es sind relativ viele Zettel, oder? Für die Leute, die da sind. Ja, also ich habe zuerst gedacht, ja, vom Schluss ist gar keine Zettel, was machst du denn? Jetzt habe ich fast so viele Zettel, ich denke, was mache ich jetzt mit all diesen Zetteln? Okay, also das Erste, was mal auffällt, es sind viele Zettel für die Leute, die da sind. Also offensichtlich sind so Thema Hindernis oder Widerstand ist nicht so selten. Das haben wir jetzt auch ein paar aufgeschrieben, für die Feier haben wir ein paar. Und das ist einmal so der erste Zitat auf der ersten Seite, gerade unter dem Titel Hindernisse. Dort steht, ich lese das hervor und selber lesen, Sie werden bei Ihrer Meditation auf Probleme stoßen. Das geht jedem so. Probleme treten in allen Formen und Größen auf und Sie können sich nur der Tatsache absolut sicher sein, dass Sie welche haben werden. Die Hauptsache beim Umgang mit Hindernissen ist, die richtige Einstellung einzunehmen. Schwierigkeiten sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Praxis. Sie sind nichts, was man meiden sollte. Man sollte sie nutzen. Sie verschaffen uns unschätzbare Gelegenheit zum Lernen. Also das ist jetzt nicht blöd, dass ihr die Hindernisse gehabt habt und wegen dem machen wir etwas falsch. Und der Mahabdera Henapola Gunaratana ist wirklich ein grosser Meditationslehrer mit vielen, vielen Jahren Erfahrung. Ein Profi nach dem Schlusszeichen für so Fragen. Und in dem Buch, das ihr übrigens ja auch in der Literaturliste haben vom Kurs, das ein schmales Büchlein über Achtsamkeitsmeditation, die Asana-Meditation, ist jetzt nur ein Eisenzitat, das hat eine ganze Reihe von weiteren, sehr prägnanten so Ausführungen, wo man einfach sagt, hey, es ist so, das hier ist Realität. Keine Haare wäre eher speziell. Und wenn, ist nur eine Momentaufnahme, sie kommen dann schon wieder. Also, selbst wenn ihr hier keins anerkannt habt oder keins gehabt habt, ist das vielleicht ein Moment oder so. Aber ihr könnt sicher sein, es würde wieder in einem anderen Moment, wenn wir später noch mal machen würden, würde X und Z kommen. Das sind eine völlige Welle. Das ist völlig normal. Und ich habe euch übrigens, vielleicht vergesse ich das am Schluss zu sagen, ich habe euch drei Kapitel aus diesem Buch als PDF kopiert, nämlich die drei Kapitel, die sich mit Hindernissen befassen. Und werde euch die dann auch auf die Website stellen, als Beilage zu diesem heutigen Oben. Und das ist sehr empfehlenswert, einmal die rund etwa 20, 25 Seiten sind es, glaube ich. Und diese vier mal durchzulesen, ist auch sehr flüssig und so zum Lesen. Es ist wirklich gut, dass das Erste, wir machen nichts Falsches und wir sind nicht schlecht, wenn wir das hier haben. Die Frage ist, wie gehen wir mit dem gescheit um? Und das ist genau das Thema auch von einer Quasins, von einer Achtsamkeitspraxis. Es gibt jetzt eine häufige Reaktion, wenn wir, so ein Hindernis haben, möglichst schnell weg, ja, niemand mehr etwas sagen und es ist peinlich. Also, ich habe die nicht, ich bin besser. Also, ich bin ja schon ein relativ erfahrener Meditierender, aber das darf mir nicht passieren. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Und mir ein wieder passiert, und ja, das jetzt ist ja ist der Achtsamkeitskurs und jetzt vor kurzem, ich glaube, der hat es gemerkt, habe ich die ganze Nacht den Schlüssel in die Tür stecken lassen. Und dann habe ich den Schlüssel, dann habe ich den Hausschlüssel und dann habe ich gemerkt, ah, der steckt ja in der Tür. ja. Also einfach nicht das Gefühl haben, jetzt ist man da irgendwie irgendwas, sondern nein, es kommt immer wieder Unaufmerksamkeit, Hindernisse, das ist völlig normal. Und die Frage ist jetzt eben, und da steht ja auch in diesem Zitat, die Hauptsache beim Umgang mit Hindernissen ist, die richtige Einstellung einzunehmen. Und um das geht es so ein bisschen. Ja, was ist denn die richtige Einstellung, um mit dem umzugehen? Und das werden wir jetzt miteinander ein bisschen anschauen und dann vielleicht schauen wir ein bisschen in dieser Fülle von Zettel, dass so lange geht da oben nicht, dass ich die alle jetzt so hier, aber wir werden ein bisschen schauen, dass wir dann schauen, zu welchem von diesen Hindernissen, die wir jetzt miteinander anschauen, gemäss der Lehrrede, haben wir vielleicht ein paar Beispiele dazu. wo man könnte tun und sagen, okay, das ist jetzt schon ein Beispiel zu. Und gerade unterhalb von diesem Zitat haben wir den Vers in dieser Lehre, wo man eben die Satipatthana sucht, die vier Grundlagen der Achtsamkeit, wo man die ganze Lehre im zweiten oder dritten oben haben als PDF. Und da steht der Vers 20, und wie ihr Mönche verweilt er hinsichtlich der Dhammas, das waren eben die Bezugspunkte oder Strukturierungskriterien für den eigenen Geist. Ihr verweilt er hinsichtlich der Dhammas und so weiter in Form von fünf Hindernissen betrachtend. Und wie verweilt er hinsichtlich und so weiter diese fünf Hindernisse betrachtend? Schon mal die alte Sprache jetzt, immer wiederholend, das ist keine auswendig lernen, jetzt bei mir zwar nicht, aber. Dann kommt da die Phase 1. Wenn Sinnesbegierde in ihm vorhanden ist, erkennt er, in mir ist Sinnesbegierde. Also das Erste, um was es überhaupt geht, ich muss erkennen, in mir ist so etwas wie ein Hindernis vorhanden. Wenn ich es nicht bemerke, bin ich ausgeliefert. Also ich muss es merken. Das ist jetzt ein bisschen mit dem Zettel schreiben. Man kann das geistig machen, ich merke, in mir ist ein Hindernis, ich kann es eben aufschreiben, wie wir es dort gemacht haben. Aha, in mir ist da Erinnerungen, Emotionen, Tendenzen, das Dachfenster daheim, Ausrufezeichen, oder? Wäre jetzt wieder im Kapitel Sorge laufen. Können wir noch drauf. Also, ich muss erkennen, in mir ist etwas, was mir jetzt ablenkt und was lenkt mich ab. Was ist jetzt gerade momentan das Hindernis? Der erste Schritt ist, ich muss es erkennen. Ich muss auch erkennen, wenn keins vorhanden ist, muss nicht immer eins da sein. Dann kann ich merken, jetzt gerade im Moment ist eigentlich gar nicht, was ich hindert. Ich bin völlig präsent. Und dann plötzlich merke ich, kommt wieder eins. Und dann habe ich es wieder gemerkt und dann bin ich wieder präsent. Also das Hin und Her zwischen abgelenkt sein, dass ein Hindernis präsent ist und keins da ist, muss den Unterschied erfahren. Mit der kann die Momente, wo sie immer abwesend sind, auch wieder wertschätzen. Es ist beides wichtig. Das ist so der erste Teil. Also ich muss überhaupt erkennen, für das brauche ich Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, für das brauche ich auch eine Sammlung, ich muss dabei bleiben, sonst merke ich das ja nicht. Ich muss die Sachen einmal bemerken. Und dann, wenn ich es einmal bemerke, dann kommt der nächste Teil von diesem Vers, die Phase 2. Übrigens, das Phase 1 und 2 hat mich nicht der Buddha reingeschrieben, das hat da das Iko Anale und ich auch haben das hingeschrieben. Das steht nicht in der Lehre, Phase 1 und 2. Das ist einfach eine Strukturierung. Dann kommt zu einem zweiten Teil und er erkennt, wie nicht entstandene Sinnesbegierde entstehen kann. Da geht es darum, nicht sie ist einfach da. Das wäre jetzt einfach, ich bin im Moment achtsam und ich merke es. Und jetzt geht es eben darum, ja, wenn ich das merke, das ist jetzt da, kann ich so ein bisschen erforschen, ja, woher kommt sie eigentlich? Aus was raus resultiert jetzt die Abgelenktheit? Man merkt, da ist vielleicht eine Angst hintergehen, da ist vielleicht ein Vergleichen hintergehen, da ist etwas Besseres hintergehen. Da können ganz verschiedene Gründe hintergehen sein. Und dann, wo der aufpoppt, darunter hat das Gründe, warum das aufpoppt, als ein Hindernis mich ablenkt. Und die Frage ist, woher kommt es? Das wäre der Punkt, und er erkennt, wie nicht entstandene Sinnesbegierde entstehen kann. Oder er versucht es zu erkennen, indem er versucht dabei zu bleiben und da ein bisschen forschend dabei zu sein. Und der zweite, nein, nächstens, wie entstandene Sinnesbegierde überwunden werden kann. Da können wir uns nachher damit ein bisschen auseinandersetzen. Und wie dem künftigen Entstehen der überwundenen Sinnesbegierde vorgebeugt werden kann. Sinnesbegierde wäre jetzt eins von den Hemmnissen. Das haben wir hier. Da ist jetzt ein bisschen eine andere Reihenfolge. Die Sinnesbegierde, da geht es darum, meine Sinne, die lechzen wie ein bisschen nach Input. Ich habe vielleicht im Kurs, ich weiß nicht, ob ich es bei allen erzählt habe, ein sehr schönes Beispiel, das das zum Ausdruck bringt. Der Akinchana, das ist ein Vipassana-Lehrer, einer von meinen Lehrern, der hat einmal in einem Vortrag erzählt, und das finde ich sehr noch speziell, da kommt es ein bisschen zum Ausdruck, wenn man so in einer langen Meditationsretreat ist, wo man nicht schwätzen miteinander, wo man keine Bücher lesen sollte, kein Radio, kein Handy, kein SMS, nichts und nichts. Es ist gar kein Input, geistige Nahrung für den Kopf. Und in einem Retreat, den er gesehen hat, hat er plötzlich sich dabei ertappt, wie er im Putzraum einfach ganz ergriffen die Zusammensetzung von einem Putzmittel gelesen hat. Das heisst, es ist so irgendwie ausgetrocknet, ich habe etwas zu lesen, einen Text und so, dass am Schluss selbst so eine Zusammensetzung von einem Putzmittel etwas plötzlich extrem spannend ist. Also unsere ganzen Sinneswahrnehmungen, wir lächeln danach, Sachen zu sehen, gute Sachen zu schmecken, zu hören, angenehme Sachen zu sehen. Also wir sind die ganze Zeit unterwegs, ich möchte etwas Angenehmes hören, ich möchte etwas Angenehmes spüren. Jetzt ist am Anfang ist unangenehm, jetzt kommt der Kieler Wind. Oh, noch ein bisschen mehr Kieler Wind, das ist toll. Ja, ein bisschen näher ans Fenster, Fenster noch ein bisschen näher schieben. Das wäre Sinnesbegierde, oder? Ich möchte das Angenehme, wenn ich über meine Sinn wahrnehme, verstärken. Wenn ich jetzt zum Beispiel sitze, in der Sitzmeditation, dann finde ich es dort zu heiß. Respektive, ich spüre jetzt etwas Kiel, dann wäre es eine Begierde, ich möchte mehr von diesem Kieler haben. Das Pendant dazu ist dann das Übelwollen. Ich möchte eigentlich etwas nicht haben, ich möchte es eher weg haben. Übelwollen würde ich jetzt eher, ich möchte eine Person in meiner Nähe haben, ich gönne deren etwas nicht. Das ist nicht wahnsinnig gemeint. Wenn ich plötzlich nicht so sitze und dann denke ich, ich weiß nicht, ob da jetzt irgend so ein Beispiel mit Übelwollen ist. Ich denke, der ist heute gelobt worden. Sag jetzt einfach etwas vom Chef, stolz dann hin, der ist heute gelobt worden. Plötzlich dachte ich mit der Meditation, das ist eigentlich schon noch nicht korrekt. Eigentlich habe ich das Projekt dort gemacht, warum wird der jetzt gelobt? Und dann fange ich mich auf einfach mal einspinnen und bin nicht bei dem Atem, sondern bei dieser Wahrnehmung von dem Übelwollen. Also so, dass jemandem etwas nicht gönnen, das ist auch ein Hindernis. Oder eben etwas nicht haben. Das wäre eher so eine Aversion gegen eben zum Beispiel die Hitze gezogen. Oder gegen ein Hungergefühl. Sinnesbegierde wäre jetzt noch irgendein Schlesen, was ich jetzt gerade gerne gelesen habe. Irgendwie etwas Gutes, oder? Und das wäre jetzt die Begierde und das Gegenteil wäre das Übelwollen. Wir sehen unten auch, gerade neben diesem Kästchen, sehen wir hier die fünf Hemmnisse aufgeführt. Eins haben wir jetzt schon gehabt, eben das oberste, die Sinnesbegierde und das Übelwollen. Und dann ein weiteres, wo da auftaucht, das wäre Mattheit und Dumpfheit. Mattheit und Dumpfheit, das heisst ja, vor allem, es ist mehr eine geistige Mattheit. Ich bin einfach irgendwie so eingedämmt, so leicht schläfrig, leicht abgelenkt, so leicht in Watte eingetaucht. Ich bin nicht wirklich präsent. Und ich will es wie einen Weg dimmen. So. Häufig, wenn es unangenehm wird, ist das eine so von der Methode, man sagt, so leicht sich so einnehmen, das geistige. Ich bin nicht wirklich präsent. Ihr habt vielleicht gemerkt, das ist jetzt, was jetzt die Meditationsanleitung ist, ja, das ist langweilig, dass man etwas anderes macht, das ist zu heiß. Und dann tun sie so wie einlullen am Schluss in so einem komischen Dämmerzustand und denke nicht wirklich bei der Atembewegung. Und plötzlich ist man so eingenäbelt. Das wäre die Dumpfheit und Mattheit. Dann haben wir nächste Stunde die Rastlosigkeit und Sorge. Eben. Dachfenster zu Hause wäre jetzt eine Sorge, plötzlich erinnere ich mich an etwas, oh wie mache ich das? Vielleicht weiss ich es aber auch nicht, wie ich etwas machen soll, dann wäre es ratlos, oh mein Gott, soll ich das Projekt schaffen, wie soll ich das machen, den Tag schaffen, all die Pendenzen herunterstehen, Pendenzen, hat etwas mit Ratlosigkeit zu tun, ich habe viele Pendenzen, da schwingt es mit, wie schaffe ich denn das, kann ich das überhaupt? Also die Sorge und dann anknüpfen, Sorgen über alles, was ich einfach sorgen kann. Und da wissen wir von uns selber, wir können uns mit ganz viel Sorgen einspannen. Zum Beispiel auch bei den Schmerzen, die da als Stichwort sind. Das ist wahrscheinlich einmal eher ein Übelwollen. Es ist je nachdem auch Begehren, dass Schmerzen weg ist. Ein Sinnesbegierde nach angenehmen Gefühl, das dann gegenübersteht. Es könnte aber auch eine Sorge mitschwingen, dann hinterher, oh, jetzt habe ich schon wieder irgendwie rucken, wie irgendetwas so, kommt euch das wieder, meine Migräne oder irgendetwas. Wir müssen dann auch Sorgen damit verbunden sein. Und wenn wir jetzt hier schauen, haben wir einfach hier eine ganze Palette. Wir haben, ich will jetzt einfach mal ein paar rauszupfen, Müdigkeit. Müdigkeit geht hier jetzt Richtung Mattheit und Dumpfheit. Dies und das tun, wollen, müssen. Das wäre so die Ratlosigkeit und Sorge. Ich habe noch viel zu machen. Ich weiss auch vielleicht, wie ich es machen soll. Es schwingt vielleicht auch noch Zweifel mit, die wir da oben haben. Gedanken, verschiedene schlechte Haltung trägt mich weg. Kann Übelwollen sein. Gedanken kommen so vor, was das für Gedanken sind, tragen mich weg. Sie haben so eine ganze Palette von Punkten, wo man sagen, man könnte sich klar einen von diesen Kriterien oder diesen Überbegriff zuordnen. Sie sind vielleicht auch irgendwo in der Mitte und dann sind sie auch ein Gemisch von diesen unterschiedlichen inneren Zuständen. Und diese Zustände, die kann man jetzt ist vorgegeben, wie gehen wir mit diesen Zuständen einig um? Und auch denen, die wir jetzt vorhin angesprochen haben, die ihr aber hier aufgeschrieben habt. Und auf der Rückseite haben wir nochmal die fünf Hindernisse in dieser so röteligen Fläche. Und wir können jetzt nochmal die fünf Hindernisse zuerst durchgehen. Der erste ist der Zweifel, den haben wir jetzt noch nicht ganz angesprochen. Ich weiß nicht, ob da irgendwann so etwas wie Zweifel auftaucht. Wer hat da etwas mit Zweifel? Schauen wir mal, ob da irgendetwas ist. Hätte jetzt jemand können schreiben, ja, was mache ich da eigentlich? Also was soll das jetzt? Oder hätte jetzt vielleicht keiner da angeschrieben. Ich könnte sagen, jetzt sitze ich da, sitze ich schon lange umeinander und es bringt eigentlich gar nichts. Ich habe ja immer noch all die Hindernisse, also könnten wir ja ins Zweifeln kommen, oder? Über die Achtsamkeitspraxis. Und Zweifel befassen sich hier vor allem damit eben, dass ich eigentlich so etwas immer wieder mal hinterfragt, wo ich eigentlich, tut mir eigentlich gut, aber ich bin doch nicht ganz sicher. Und da bin ich, das nimmt mir hin, so Kraft, wenn ich zweifle. Ja, lohnt sich das jetzt überhaupt, mal oben an, sitzen oder am Morgen oder nicht? Oder bin ich doch lieber im Bett liegen? Also Zweifel ist mir so ein erster Moment, bringt das überhaupt? Und in der Lehrrede gibt es für die verschiedenen Zustände im Geist, eben jetzt Zweifel, wenn wir im Zweifel sind, dann ist das Bild, das habe ich auch schon gebraucht, wenn man so auf Achtsamkeitsmeditation macht, geht es ja eigentlich darum, seinen Geist möglichst klar zu erkennen. Und ein Bild, so in der Lehrrede für den Geist, ist wie eine Schale Wasser oder ein ruhiger Dünkel oder ein ruhiger See, wo man sich drinnen spiegeln kann. Eigentlich geht es darum, dass der Geist so ruhig und klar ist, dass man sich wie drinnen kann erkennen. Was ist jetzt in ihm Geist? Und jetzt brauchen die Lehrrede verschiedene Bilder, die die Klarheit von dem Wasser oder dem inneren Geisteszustand, die das können beeinflussen. Und die das können beeinflussen, sind eben die Hindernisse. Die können das Wasser wie treiben oder einfärben. Und beim Zweifel ist das Bild dafür, das in der Lehre gebraucht wird, das ist wie ein schlammiges, triebes Wasser. Oder wenn der Dümpel schlammig ist und dann sehe ich mich nicht mehr. Im Zweifel ist es jetzt so etwas Modus, man verliert sich irgendwie drin, man wird hin und her gerissen, nimmt einen Kraft. Und dann ist das Bild schlammiges Wasser. Wenn der Zustand anwesend ist in uns, dann sind wir einfach unsicher, hin und her gerissen. Soll ich jetzt das machen oder das? Soll ich jetzt erst das anfangen oder das? Bringt es das überhaupt? Soll ich jetzt an den Vortrag gehen oder nicht, oder doch lieber das machen? Also so permanent Zweifel ist das, was ich jetzt mache, eigentlich richtig. So permanent in der Frage, bringt es das jetzt? Nie mit ganzer Kraft bei dem sein, wo ich eigentlich bin. All das ist so Zweifel. Und das kennen wir sicher alle phasenweise von uns. Und wir wissen, wie extrem kraftraubend das ist. Immer und immer und immer wieder aufs Neue hinterfragen. Und in Frage stellen von etwas, was eigentlich wieder mal klar war. Und das ist so eine schlammige Geschichte. Wenn das abwesend ist, das Gefühl, dann ist wie man wie durch einen gefährlichen Zustand ist, das abwesend, hier Doppelpunkt. Es ist ein Gefühl von Sicherheit, ich weiß, was ich mache. Es ist, als hätte man, wenn man durch eine Wüste durchgegangen und wüsste, ich bin durchgekommen. Dann ist das Gefühl von Freiheit, ich weiß, mein Weg ist klar, ich mache das und das. Wenn es nicht klar ist und ich da hin und her lande, dann ist das Zweifel. Und wenn wir so einen Zustand in uns haben, in der Meditation, der auftaucht, dann hat das so mit Zweifel zu tun. Das ist einer von diesen Hindernissen. Wir gehen zuerst noch die Hindernisse durch und schauen dann, was kann man jetzt mit dem machen. Das zweite, was hier aufgeschrieben ist, ist die Dumpfheit und die Mattheit. Und das ist in der Lehrrede ähnlich, eigentlich wie verschlammt, ehrlich gesagt, so vermoostes Wasser und verschlammtes Wasser. Vermoostes Wasser habe ich jetzt noch nicht oft gesehen. Aber es gibt wirklich so Waldtümpel, wo so halb so Moos drüber wachsen, so modig. Es ist sehr nah, ein bisschen für mich am Schlammigen. Und das Dumpfe und Matte, ich kann mir das vorstellen, es ist so eine Wasseroberfläche, da fällt ein Zauber, wo so noch Moos reinlangt und so. Es macht so eine, Moos ist nicht so wattig, es ist so dumpf, es tut das wie so zugänglich, aber es ist nicht mehr wirklich klar. Auch so etwas Ähnliches, so schlammig, hat man ein bisschen eine andere Qualität. Und der Geist ist da einfach, es geht vor allem um den Geist. Der Geist ist, wenn das Dumpfheit und Mattheit da ist, dann ist er wie stumpf, er ist wie eingängig. Er ist nicht frei, er ist nicht präsent, er ist nicht lebendig. Er ist so, irgendwie so wie unter einem Deckel. Wenn man so fühlt, als wäre ich so unter einem Deckel, hat so einen Deckel auf dem Kopf. Dann ist das der Gefühlszustand, die Dunkelheit und Mattheit ist anwesend. Wenn Übelwollen da ist, eben so ein bisschen, das hat so viel mit Eifersucht, ich gönne das dem nicht. Wir kennen das, haben auch alle schon erlebt, das ist so ein Bild, als würde das Wasser kochen. Das geht so blöd, wenn man das ist im Ruhe und wie kann das sein, warum der und warum ich nicht. Also, und da sieht man nicht mehr klar, es sind so ein brodelnder, kochender Wassertopf oder ein Dünkel. Da ist nicht mehr von Spiegelbild und irgendwie etwas klar sein. Und das ist ein Gefühl von innen, von Unwohlsein, von Kranksein, so einem verfiebrigen Zustand. Wenn man so wirklich im Übelwollen gefangen ist, so einem fiebrigen, unangenehmen Zustand. Rastlosigkeit und Sorge ist auch wieder bewegte Wasseroberfläche als Bild, als würde so der Wind drüber peitschen. So ein Weiher hat man jetzt von draussen hier beobachten an meinem Weiher drunter, dann wäre es sehr unruhig gewesen, wenn das Wasser, wenn so die Luft drüber pfeift. Das wird Wellen und das, das ist ein Dropsi. Was ist vom Wind aufgewühltes Wasser? Und so die Sorge, wenn wir wirklich Sorgen haben, sei das um unsere Kinder oder ob das Dachfenster zu ist oder ob ich morgen die Pendenzen arbeite. Oder wie geht es mir, wenn am nächsten Woche wieder die Schule anfängt mit den Kindergärten, der neuen Schule und. All das muss uns einen Brief aus, all die Sorgen, die sie haben. Oder das nächste Konzert. Oder wie wenn ich vor den Leuten muss auftreten, was sagen die, was denken die, wie gelingt das? All das sind Sorgen, das sind Ängste und das ist auch eine Rastlosigkeit damit verbunden. Oft wenn wir Sorgen haben, sind wir also rastlos. Wir machen hier etwas und hier etwas und hier etwas und sind so miteinander flitzen und machen. Und das ist so ein Zustand von innerer Unruhe, von Bewegtheit, wo man dann, wenn wir dann auch ane sitzen in der Meditation, dort bemerken. Dann merken wir es, wir sind noch völlig ausgeliefert. Dann poppt das auf und dann merkt man, aha, hier ist Rastlosigkeit und so. Und Sinnesbegierde haben wir schon gehabt. Eben, das ist ein Bild. Das Bild hier ist wie verfärbtes Wasser. Wir wissen, wenn ich etwas ganz gerne will, dann blende ich alles andere aus. Dann habe ich meine rosa-rote Sonnenbrille an. Und dann ist alles rosa-rot, auch wenn es eine andere Farbe hat. Und das ist, wenn ich das Wasser so verfärbt habe, so Farbschmieren drauf habe, das würde sich wie das Wasser einfärben. Sinnesbegierde färbt wie der innere Dümpel von unserem Geist hier. Und so merken wir, da gibt es so ein paar Kriterien, vielleicht kann man das Bild fassen. Wir können sagen, okay, jetzt ist vermutlich so der Geisteszustand von Übelwollen in mir präsent. Jetzt merke ich, das ist so kochend, es ist so sehr unruhig in mir. Es wird, als würde es bloten werfen in meinem Geist. Das ist Übelwollen. So fühlt sich das an. Das wäre ja auch der erste Schritt, überhaupt einmal merken, wenn Sinnesbegierde oder eben Übelwollen im vorhanden ist, erkennt er, es ist Übelwollen oder Sinnesbegierde mit Zweifel in mir vorhanden. Also wenn wir jetzt die Kriterien kennen für die verschiedenen Zustände, die sind uns klar, dass wir sie erkennen. Ah, wenn das so ist, dann fühlt sich in meinem Körper so, dann kann ich darauf gehen, ah, jetzt ist das drin. Das ist mal das Erste, was darum geht. Und damit wir das erkennen, und damit kommen wir eigentlich zu dem ersten blauen Balken, bei den Erwachungsfaktoren. Also es gibt fünf Hindernisse, die hier beschrieben werden. Und die fünf Hindernisse haben wir ein Pendant in unserem Geist dazu. Die sind wie ein Gegengewicht dazu. Es gibt Zweifel, es gibt aber auch Sicherheit. Oder da hat die Erkundung der Damas. Es gibt Dumpfheit und Mattheit. Wir kennen aber auch Energie in uns. Wirklich so kraftvolles Zufall. Ich weiss, das mache ich und das ziehe ich durch. Und egal welcher Widerstand kommt, ich mache das. Es gibt gar keine Frage mehr. Wir spüren so Energie, kennen wir auch. Beim Übelwollen auf der anderen Seite, wenn wir etwas nicht gönnen und so missgünstig sind, kennen wir auf der anderen Seite die Freude. Vor allem auch mit Freude. Hey, das ist super, dass ich es schaffe. Ich gönne dir das. Das ist so lässig, ich freue mich mit dir. Das ist das beste Pendant dazu. Rastlosigkeit und Sorge, das Pendant dazu wäre Ruhe. Ich bin eben nicht aufgewühlt und nicht aneinander flitzen, sondern ich bin innerlich ruhig. ruhig, ich bin in meinem Garten, ich bin in der Mitte. Das wäre Ruhe. Sinnesbegierde auf der anderen Seite und immer wieder vom einen zum anderen Seite noch da sehen und da sehen und da sehen, führt dazu, dass wir eben zum Beispiel zu spät ins Bett gehen. Wir haben hier so eins Kärtchen, das ich vorher gesehen habe. Ich kenne das auch gut. Jetzt, hier, noch später zu Bett gehen. Ja. Warum gehen wir eigentlich zu spät ins Bett? Oder warum gehe ich zu spät ins Bett? Weil ich gerne das machen und selber machen. Das könnte ich doch mal lesen. Und das könnte ich noch nicht mehr lesen. Das würde ich noch checken. Und das wäre doch noch lesen. Dann auch Zeitungsartikel noch lesen. Und dann vielleicht noch ein bisschen sitzen. Und dann wird man einen Film schauen. Und dann im Sohn noch schwätzen. Und so. Und schon ist eine Stunde spät. Und ich gehe statt um 10 Uhr irgendwie melden. Um 12 Uhr im Bett. Und dann kann ich mir um 6 Uhr aufstehen. Und dann mehrmals hintereinander, nicht 8 Stunden, Schlaf lenkt mir nicht, ich brauche irgendwie 7 bis 8 Stunden. Das heisst, am nächsten Morgen stand ich wegen dem vielleicht nicht auf und meditiere nicht. Das wollte ich eigentlich. Weil ich am Abend durch Sinnesbegehren noch ganz viel Zeug gemacht habe. Ich bin nicht mehr bei dem gesehen. Eigentlich habe ich mir vielleicht vorgenommen, ich mache das und dann gehe ich ins Bett. Das wäre ich wäre konzentriert gewesen. Oder ich habe, das wäre das Boma da, ich habe Sammler wegen dem, was ich machen wollte, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe mich ablenken lassen. Hat dann Konsequenz, dass ich am nächsten Morgen wieder zu mir bin. Wenn ich dann Müdigkeit feststelle, körperliche Müdigkeit, oder eben auch Mattheit und Dumpfheit, müsste ich mich fragen, ja, okay, wie ist das jetzt gestern gewesen? Das wäre jetzt bedingt das Entstehen. Und das bedingte Entstehen von dieser Dumpfheit und Mattheit, die da ist, ist dann, dass ich gestern mal wieder zu spät ins Bett bin. Warum bin ich zu spät ins Bett? Weil ich eben eine Sinnesbegierde hatte. Was hat mich eigentlich so genau angezogen? Ah, das und das. Warum hat es mich eigentlich angezogen? Kann ich da in die Tiefe gehen? Und indem ich den Weg erkenne, wie das am Schluss dazu gekommen ist, dass ich am Morgen aufstehe, kann ich vielleicht etwas daran machen. In dem Moment ist es ja schön, sich am Abend zu verlieren. Also ist es ja super, oder? Man das und das machen. Und mir nicht immer so hart fragen, aber einfach, dass ich erkenne, was ist jetzt eigentlich die Ursache, warum ich am Morgen das nicht gemacht habe. Das heisst, dann wird es in die Tiefe schauen und dabei zu bleiben. Also ich habe, und damit ich das eben kann, muss ich das erstens erkennen, so der Zweifel oder die Rastlosigkeit, und die muss ich wieder mal in meinem Wahnsinn innehalten. Darum ist der erste von den Erleuchtungsfaktoren praktisch die Nulllinie. Weil das haben damit die so gemacht. Und das ist nicht, überraschend nicht, hier. Hier in der Mitte steht in der Mitte hier Gewahrsein. Das wäre die Achtsamkeit. Ich habe es jetzt null gemacht, damit ich es mit den anderen Durennummerien gegenüber machen kann. Das wäre das erste. Und damit gibt es dann 7 Erwachensfaktoren. Das sind so 6 auf 4, mit dem 0 sind es dann 7. Also der erste ist das Gewahrsein. Wenn ich jetzt das Hindernis zu schnell wegtue und mich nicht dem aussetze, dann immer einen Widerstand bei durch und dann nicht genau anschaue, dann tue ich schnell weg und ich habe gar nicht die Möglichkeit eigentlich zu merken, erstens wie er kommt und geht, und ich habe nicht die Möglichkeit zu erforschen, woher kommt es eigentlich. Und das ist eigentlich der erste Kern, wenn wir uns so vorne fragen in diesem Satz, die Hauptsache beim Umgang mit Hindernis ist, die richtige Einstellung einzunehmen. Das erste ist, egal was wir mit so einem Hindernis haben, das gilt bei allen, das wird auch der Gunaratana in seinem Buch x-fach betonen, das erste ist, dem mit Aufmerksamkeit begegnen, nicht verdrängen und nicht unter den Tisch kippen lassen, sondern wirklich, aha, das ist jetzt da, das ist jetzt interessant. Das habe ich gemeint, ich bin da ein bisschen weiter mit dieser Sinnesbegierde, jetzt ist das wieder da. Und jetzt, woher kommt es? Und wenn ich es einfach so mal in mir halte und jetzt vielleicht auch dem Sinnesbegehren, zum Beispiel am Abend, ich merke, jetzt würde ich eigentlich gerne noch rasch den Fernseher anmachen. Jetzt haben Sie Beispiel. Das ist jetzt nicht eins, was mir so ein Problem ist für mich, aber zum Beispiel vorgestern oben habe ich gedacht, jetzt schaue ich noch Saturn auf mein Handy, irgendwie habe ich Lust, gerade irgendwie noch da zu schauen. Und dann kann ich merken, auch jetzt zieht es mich eigentlich noch Saturn anmachen. Eigentlich sollte ich schon am Rasieren sein. Und jetzt zieht es mich auf das Saturn-Druck. Jetzt kann ich, üblicherweise würde ich einen Schnitt nachgeben. Und jetzt könnte ich einfach schauen, okay, jetzt ist das da, jetzt halte ich das einmal. Was ist das jetzt eigentlich? Warum möchte ich das jetzt? ist es vielleicht unangenehm, dass ein Tag passiert, oder wie man ablenken möchte. Einfach mal rasch in die Nachrichten schauen. Was führt jetzt dazu, dass ich noch das in mir spüre? Und für das muss ich es wie halten. Ich kann tiefer forschen, woher kommt es, und kann es aber einfach auch halten. Und wenn ich schon so etwas halte, so ein Begehren hin zu etwas, auch etwas zu essen oder irgendetwas, dann merkt man, wenn ich es auch nur halte und gar nichts damit mache, verändert es. Wenn ich nicht nachgebe und das einfach mal halte, plötzlich nimmt das Stärke ab und plötzlich möchte ich gar nicht so tun, sondern mal ein Buch lesen vielleicht. Also ist das plötzlich das Ziel jetzt hin zu dem, wenn ich es nur halte und nachgebe, plötzlich löst es wie einfach auf. Und das kann man sagen, ist mit ganz vielen von diesen Sachen der Fall. Und darum ist eigentlich der erste heilsame Umgang mit dem, das Bemerken, uns mal in dem Feld von Gewahrsein halten. Und einfach mal dabei sein und schauen, was passiert. Nicht nachgeben und dabei sein. Und sehr häufig, oder in ganz vielen Fällen, schwächt sich dann, egal welches von denen schon einmal ab, ich kann Mattheit beobachten. Ich kann Schläfrigkeit beobachten. Wie fühlt es sich wirklich an? Jetzt merke ich in meiner Schläfrigkeit da. Okay, jetzt nehme ich das die Schläfrigkeit einmal an. Ich tue mich da gerade abwerten, weil ich schläfrig bin. Das kommt dann ja meistens. Bin ich schläfrig und bin ich schon wieder schläfrig? Mein Gott, ich möchte jetzt präsent sein. Und das nächste, ah, da ist Ablehnung da oder Überwollen, kann ich das wieder in mir halten. Ah, da ist jetzt schon wieder so ein Selbstvorteil. Ist interessant. Halten wir nicht. Plötzlich löse ich die auf und von der nächsten. Also, indem ich es halte, lösen sich viele von diesen Hindernissen einfach schon einmal auf. Wenn ich sie aber verdränge oder ihnen aufgebe, dann bin ich in dem ewigen Netz, dass man es einfach hinterzieht. Die Hindernisse erlangen dann noch. Also das ist der erste Punkt, halten. In dem Feld von Basel. Dann gibt es einen zweiten Teil, und der wäre der, wo wir vielleicht am ehesten würden sagen, mit dem muss man umgehen. Hindernis gleich, Hindernis muss weg, oder? Also, wenn unser Hindernis im Weg ist, räumen wir das wirklich in unser Weg. Das heisst, das Hindernis ist in unserem Weg, wir wollen es nicht haben, räumen wir es weg. Also, wenn der Hindernis nicht haben wollen, weil es stört uns ja, ist eben eine schon wieder Aversion. Und das ist ganz Schwierige, mit Hindernis gescheit umzugehen. Oder mit so Geisteszuständen, die wir eigentlich wollen, so Gedankenkreise, Sorgen, die wollen wir ja nicht haben. Warum sorge ich mich schon wieder gut bei mir? Also was soll denn das eigentlich? Wache ich schon wieder auf mit diesen Gedanken? Wie kommt denn das jetzt? Und schon bin ich eigentlich, es ist zwar ein Hindernis, die Gedanken, aber mit dem ich sage, ich will es nicht haben, gebe ich genau denen hinein, dass ich da bin. Und das stärkt sie genau, weil ich tue es wie mit meiner Kraft nähren mit diesem Widerstand. Und darum ist sehr häufig bei Hindernis eigentlich der Kern. Klar, wenn sie am Schluss weg haben, aber nicht, indem ich Widerstand gibt. Wenn ich Widerstand gibt, dann nähre ich das Hindernis. Und trotzdem gibt es nicht Methoden, die ich indirekt anwenden kann, um so Hindernis zu schwächen. Wenn wir zum Beispiel beim 2a schauen, Dumpfheit und Gemachtheit, ich fühle mich dumpf. Es ist mir nicht ganz klar, was mache ich da eigentlich. Und ich spüre das in der Meditation, ist vielleicht gescheit, ich stehe dann auf, mache die Fenster auf. Ich mache für 2-3 Yoga-Übungen, dann baue ich wirklich tief durchschnüffeln, mit einem kaltes Wasser, ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht. Und überlege mir eigentlich nochmal, bevor ich wieder ansitze, was will ich jetzt eigentlich machen? Ah, ich will jetzt 10 Minuten lang den Atem beobachten. Also ich tue mich da einfach energetisch erfrischen, ich merke den Zustand, ich überlege nochmal, was will ich eigentlich wirklich? Und dann sitze ich wieder an, statt dass ich mich einfach durchsuche. Das heisst, das ist dann, ich tue wie andere Sachen, die mir gut sind, fördern. Es ist zwar etwas gegen die Dumpfheit, weil die hält mich schon ab. Aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt wirklich aggressiv angehe, sondern ich überlege mir einfach, was wir jetzt gut tun, wo die Dumpfheit abschwächt. Und das Abschwächen wäre eben die Bewegung von Schmerz. Das wäre, ich kann so Hindernis wie schwächen. Ich könnte aber auch auf der anderen Seite einfach Zustände fördern, wo ich weiss, es tut mir wirklich gut. Nämlich, ich könnte zum Beispiel überlegen, ich bin jetzt schon dumpf da, aber eigentlich ist es toll, dass ich überhaupt da sitze. Also, immerhin bin ich zwar jetzt matt da, mit einem dumpfen Zustand, aber dass ich überhaupt schon mal da sitze und meditiere, ist eigentlich auch schon etwas. Also, vor einem Jahr habe ich es gar nicht gemacht. Also, dass ich eigentlich, und indem ich das wirklich wertschätze, kriege ich plötzlich Energie, hey, jetzt sitze ich aber nicht da. Schlussendlich, jetzt haben wir es geschafft, jetzt machen wir weiter. Also kann ich wie Gegenfaktoren, die eigentlich so eine Energie ist, ein klares Gegenteil von Dumpfheit und Mattheit. Und wenn ich die Energie bewusst fördere, schaffe ich in mir ein Gegengewicht, wo schlussendlich die Dumpfheit und Mattheit beschließt. Oder ein gutes Beispiel ist bei dem Übelwollen, das schließt ein bisschen an, was wir im Kurs gemacht haben. Wenn ich so eher so eifersüchtig bin, dem anderen das mitgehe, dann könnte ich versuchen, in mir über die Praxis von der Metameditation, die wir zusammen gelernt haben, macht zum Kurs. Und die Metameditation ist ein Teil von den vier Unendlichen. Da steht die vier Unendlichen. Einer von diesen vier Unendlichen ist mit liebevolle Güte. Und das ist die Metameditation. Es gibt aber auch die Mitfreude. Das ist auch eins von diesen vier Unendlichen. Und ich kann zum Beispiel wieder kultivieren, versuchen mich mit dieser Person oder anderen, indem ich ihnen das Beste wünsche, innen Mitfreude zu kultivieren, dass ich nicht eifersüchtig bin, sondern das Gegenteil fördern in mir, indem ich zum Beispiel Metameditation wirklich praktiziere und so eigentlich in ein Gegengewicht in mir kultiviere, sodass Übelwollen gar nicht so schnell aufkommt. Ich bin damit nicht gegen das Übelwollen, ich bin das Übelwollen bekämpfen, sondern ich tue wie ein Gegengewicht in mir fördern. Und das sind die sogenannten Erleuchtungsfaktoren. Und die Erleuchtungsfaktoren, die haben ja so ein bisschen einen Ablauf. Man hat in der Mitte das Null. Es braucht zuerst einmal das Quasi, Achtsamkeit. Und wenn ich wirklich klar bin, dann gibt es so eine Art Kette, dann geht das über in die Ergründung der Dhammas. Wenn ich wirklich klar bin, fange ich an von Zusammenhang in mir erkennen. Es entsteht ein Verständnis für das, was in mir passiert. Wenn ich nicht klar bin, passiert in mir einfach etwas. In einem Hemmnis und all meinen inneren Zustand einfach ausgleichen. Wenn ich wahr bin und zum Beispiel etwas weiss über die Hemmnisse, erkenne ich die. Und wenn ich merke, hey, da fährt jetzt einfach etwas im Erwachsenen, ein Verständnis, dann gibt mir das wie neue Kraft. Ah, jetzt habe ich eine Mittel. Da gibt es eine Energie. Ich merke immer wieder alle Phasen, wo ich präsent bin, aufmerksam bin, wo ich Verständnis habe für das Angebot, wenn das der Fall ist. Löst das wirklich das Zweite, nämlich es gibt mir wie Kraft. Und wenn man das Kraft gibt, das wäre der zweite Erleuchtungsfaktor, die Energie, das kann ich mir eben auch stärken, indem ich das Erreichte schon wertschätze, zum Beispiel, von dem, was schon da ist. Nicht immer das sehen, was ich noch nicht kann, sondern bewusst das sehen, was ich schon kann. Immer wieder versuche. Aber zum Beispiel am Oberrückblick, haben wir auch schon miteinander noch gesprochen, wir können einen Oberrückblick machen, da können wir überlegen, was ist mir heute glücklich in meiner Achtsamkeitspraxis. Ah, ich bin am Morgen aufgestanden und habe meditiert. Ich bin zwar dann ein bisschen dumpf und matt gewesen, aber ich bin aufgestanden, ich habe das geschafft. Und dann gehen wir auf meinem Weg ins Geschäft, habe ich es tatsächlich geschafft, ein paar bewusste Schritte zu machen, bewusst zu merken, was ist jetzt eigentlich unterwegs. Ich habe bewusst das und das gemacht. Was ist mir für ein Stück weit Glück, etwas reinzunehmen. Und dass ich das am Morgen wirklich wertschätze. Wenn ich das wertschätze, dann merke ich auf einmal, es gibt mir erstens Energie. Und zweitens, wo uns selber freut, ist, hey, da ist ja etwas, da passiert etwas, es macht eigentlich Spass. Es ist ja nicht nur das, was ich nicht hatte, sondern da ist etwas, was ich hatte. Trotz all diesen Hindernissen sind wir da gesessen und haben sie überhaupt noch wahrgenommen. Das ist ja super, ich habe es eigentlich noch gemerkt. Stimmt, ich kann es benennen, kann es aufschreiben, kann es daran bringen. Das ist schon mal ein erster Schritt, ich habe es bemerkt. Wenn ich so Freude da ist und ich merke, da ist mir etwas entstanden, da ist eine gewisse Energie, ich kann schon etwas und ich freue mich darüber, führt es auch wieder zu einer gewissen inneren Ruhe. Ah, da ist etwas in Entwicklung. Ich kann hier eine gewisse Sorge loslassen. Ich merke, es ist zwar noch nicht ganz, wie ich es möchte, aber es ist auf einem guten Weg. Es führt zu einer inneren Ruhe. Wenn eine innere Ruhe da ist, führt das eine innere Ruhe, dass ich konzentriert dabei sein kann. Ich bin nicht so verzettelt, sondern die Ruhe löst das aus. Und aus dieser Konzentration entsteht dann das, was ganz rechts steht, Gelassenheit. Ich habe noch hineinschreiben, einen weiteren Begriff für Gleich, für Gelassenheit. Ein anderer sehr guter Begriff, da wäre Gleichmut. Und Gleichmut würde hier bedeuten, egal ob jetzt ein Erleuchtungsfaktor da ist, ob ich jetzt gerade ruhig bin, oder ob ich jetzt gerade rastlos bin, oder ob ich jetzt gerade freudig bin, oder ob ich gerade mit Übelwollen überschwemmt bin, ob ich gerade Sinnesbegierde habe, oder ob ich gerade konzentriert bin. Egal, was da in meinem Geist ist, ich schaue es mit gleichem Mut an. Ich lasse mich auch nicht, und das ist gefährlich ein bisschen bei diesen Erleuchtungsfaktoren, Erwachungsfaktoren, wenn ich mal eine gewisse Energie spüre in mir oder ein gewisses Verständnis, dann möchte ich das möglichst behalten. Die Energie darf ja nicht weggehen. Jetzt will ich das Energielevel noch behalten. Und dann bin ich schon wieder im Begehren. Das andere soll nicht mehr kommen, die Energielosigkeit. Das wäre da alles. Das heisst, selbst wenn ich so die Erwachungsfaktoren in mir merke, das Gegenteil von den Hemmnissen, geht es auch darum zu merken, auch zu genießen, dass sie da sind, wertschätzen, dass sie da sind, aber nicht auf den Klammern. Sondern mit dem gleichen Mut dem Positiven begegnen. Wenn etwas Unangenehmes da ist, wo ich mit Aversion begegne, dann geht es auch darum, dem mit dem gleichen Mut zu begegnen und einfach zu sagen, okay, es ist da. Jetzt ist es halt da, ich nehme es zur Kenntnis. Und damit wäre mir eigentlich egal, ob jetzt eben die Freude da ist, das Angenehme oder das Unangenehme, die Hemmnis, wäre man wieder in der Mitte eigentlich, bei dem Quasi und bei dem Halten. Das ist eigentlich der Kern. Und im Ganzen da, darum steht das auch über dieser Darstellung, die ich da versuche zu machen, dass er jetzt die Gegengewicht zeigt, steht rechtes Bemühen. Rechtes Bemühen ist ein Teil vom im achtfachen Pfad und im Kapitel, oder vorkannt haben, Meditation. Es hat drei Teile, das Meditation. Der eine ist Achtsamkeit, der zweite ist Sammeln und das dritte, und das ist eben sehr stimmig, ist das rechte Bemühen. Ich finde immer stimmig, dass es dort ist, aber es ist nicht clever. Rechtes Bemühen heisst, ich muss gesammelt und achtsam wahrnehmen, was passiert in meinem Geist. Und rechtes Bemühen ist, ich muss dann eine gute Balance finden. Ich muss die Hindernisse wahrnehmen, ohne in Aversion zu verfallen. Ich kann die Erwachungsfaktoren wahrnehmen. Ich kann sie auch versuchen zu fördern. Das ist heilsam, sie zu fördern. Ohne aber anzuhaften, wenn ich drinnen zu viel habe. Und das ist genauso das Spiel, das wäre das rechte Bemühen. Ich versuche, Heilsames Stärken, wo schon da ist, oder Heilsames, wo noch nicht da ist, zu fördern, zum Beispiel indem ich mich mitfreue, ich merke, ich bin sehr stark in meinem Wollen verfangen, also könnte ich das bemerken und sagen, okay, das ist da, jetzt möchte ich etwas fördern, nämlich mitfreue, darum mache ich Meta-Meditation. Oder ich könnte ein Hindernis, wo schon da ist, schwächen, indem ich etwas anwende, wo zum Beispiel die Bewegung, die wir vorgehen, aufstehen, dann wird das Anwenden das schwächt. Oder ich könnte hören, dass es gar nicht auftaucht, denn ich habe von Anfang an nicht geschlafen. Oder nicht mehr bewegt. Und dann taucht es einem auf. Also ich habe die vier Bestandteile vom rechten Bemühen, um das geht es da. Und was wir hier haben, ist eigentlich so eine Darstellung von dem. Rechtes Bemühen heisst, ein gutes Austarieren, sich von Hindernissen nicht wegspielen lassen, sondern zu merken, es ist ein Lehrplatz, mit dem kann ich auch lernen, ich kann etwas daran lernen, dass ich jetzt wieder, mich wieder in einem Begehren, in einer Ablehnung verfasst habe, oder in einem Ich-Konstrukt. Und ich kann das mit dem Gescheit, mit den Mitteln schaffen, die Hindernisse schwächen oder das Gegengewicht fördern. Wenn ich das gut austariere, das wäre das rechte Bemühen und das geht in der gesamten Achtsamkeitspraxis. Und darum ist das auch in dem Aspekt Meditation. Das wäre jetzt ein erster Zugang gesehen zu den Hindernissen, die wir eben alle haben, wo es gut ist, dass wir sie haben, weil wir können an ihnen ganz viel lernen. Es ist wieder der Kompost, oder der modrige Haufen, wie wir mit den unheilsamen Emotionen, die wir im Kurs angehört haben, oder das Bild vom Lotus, das eben in einem modrigen Wasser ist, die Hemmnisse und die unangenehmen Emotionen, das ist der Motor. Wenn wir mit dem gescheit arbeiten, kann aus dem so etwas Neues oder etwas Heilsames entstehen, und das geht es dann. Die Grafik, für die Hinweise, für den Text, den ich euch noch auf das Internet lege, könnte für mich helfen, an dem ein bisschen weiter zu forschen. Wo ist dort euer guter Weg, eure gute Balance fördern oder schwächen, fördern von heilsamen Aspekten, den Erleuchtungsfaktoren, oder schwächen oder schauen, ich komme in den Stand der Hindernisse. Und das wäre vielleicht eine Praxisidee für die nächste Zeit, bis zum nächsten Achtsamkeitsoben. Schaut wirklich einmal, was in mir da für Hindernisse vorhanden. Was führt dazu, dass sie vorhanden sind? Wie lösen sie sich wieder auf, wenn sie halten? Wenn sie mehr Lösungsfaktoren da, wie merke ich das überhaupt, wie lösen sie sich darauf, wie kann ich sie fördern? Dass ich hier mit diesen Überlegungen jetzt die nächste Woche unterwegs sind und ein bisschen eben erforschen in eurem Geist die verschiedenen Färbungen vom Wasser, die verschiedenen Geisteszustände zu erkennen und heilsam gescheit darauf zu reagieren, wie das jetzt ein bisschen beschrieben hat. Das wäre das, was ich heute gezogen habe, wenn ich mir erst über die Erleuchtungsfaktoren und die Tennis gehe. Das ist sicher das letzte Mal, dass wir auf dem Kremmen sind. Jetzt gezogen haben wir ein bisschen einen Überblick gesehen und ein bisschen auch Literaturhinweise, die ich auf das Internet stelle, und ein bisschen dann weiter euch vielleicht mal lesen und eure spezifischen Hindernisse, die ihr habt, für das Thema ein bisschen nachforschen. Jetzt gibt es vielleicht noch ein paar Fragen zu dem, was ich gesagt habe, oder Unklarheiten, ja? Es ist, wenn wir vorne schauen, beim Chef sozusagen, Rastlosigkeit, ja.
Ja, auf der linken Seite steht ja der Rastlosigkeit.
Ja, aber im Kästchen vom, eben der Chef wäre mir so der Biku Analayo, in dieser Grafik hier steht Rastlosigkeit. Wobei ich muss schon sagen, wenn ich Sorgen habe, bin ich auch ein Stück weit rotlos.
Also, aber also ich hatte so ein bisschen ein Problem, das einzuordnen, diese ganze Zeitfaktoren, so diese Unruhe,
ja.
Die fand ich, war da jetzt mit Ratlosigkeit, Sorge nicht so abgedeckt. Aber wenn es dann Rastlosigkeit ja. ist klar, wo diese ganzen, ja. Ich habe noch tausend Dinge zu erledigen,
wie soll ich das alles... Wie soll ich das alles packen? Wie soll ich das alles packen, wer Sorge? Oder? Und das, was damit einhergeht mit Sorgen, ist eben auch eine Rastlosigkeit. Ich fange einfach wie schaffe ich das? Was ist auch der Aspekt von Anstoßigkeit? Das Getriebene, das wir oft in unserem Alltag haben. Nur das und das und das, wie schaffe ich das? Das wäre dann die Rastlosigkeit. Gleichzeitig ist aber auch Rotlosigkeit dabei. Also es schließt ja nicht nur Rotlosigkeit ein und Sorge ist nur der Notwendigkeit. Aber das Wort, das Richtige, wäre dann Rastlosigkeit. Ja, danke für den Hinweis. Weitere Fragen oder Bemerkungen? Ja?
Man stellt sich immer die Frage, wem ist die Eignung? Und jetzt natürlich auch ein bisschen
umzulegen.
Ich lese immer wieder diese Regelmäßigkeit in der selben Stunde etc. wäre günstig.
Ja.
Oder unregelmäßig schaffen ist immer schwierig. Die Anfrage ist
gut. Ich denke, das ist eigentlich gut, dass du es noch fragst, weil der erste Punkt, der Dreh- und Angelpunkt hier dran, ist ja eigentlich, und damit verliert sich ein bisschen, dass ich quasi entwickle, oder? Und wenn ich das schon nicht schaffe, quasi zu entwickeln, weil ich eben nicht weiß, wie mache ich das, wenn, was ist es für mich? Dann fehlt wie so der Dreh- und Angelpunkt, wo es alles anfängt, sich einfach auflösen. Und damit ist nicht wirklich der Punkt, ja, wie komme ich zu einer für mich passende Praxis von quasi, wie schaffe ich es überhaupt, dass ich quasi dafür entwickle. Sobald ich das ein Stück weit entwickle, geht das in eine eigene Dynamik. Das, was wir hier haben, hier ist praktisch wie so ein Zirkel, das fängt sich auch für mich selber an zu beschleunigen. Wenn ich einmal anfange ein Stück weit und dranbleibe, fängt es sich wie eine eigene Dynamik. Und die Frage ist jetzt, wie komme ich überhaupt, dass ich mir so dass ich dranbleibe und so jetzt eine Praxis entwickle. Und das Erste, ich glaube, der Kern ist wirklich, dass ich einfach für mich so tief sehe, wenn ich es nicht mache, dann bleibe ich in meinen Mustern gefangen. Also es braucht wirklich ein so tief zu erkennen, wenn ich nicht das praktiziere, dann werde ich weiterhin meinen stressenden, leidhaften Zyklen ausgesetzt sein. Und darum ist auch in den vier Regeln Wahrheiten, die wir uns noch werden beschäftigen an einem der nächsten Höfen, ist die erste Erkenntnis, Leiden existiert. Ich muss mir wirklich vergegenwärtigen, so wie ich es jetzt erlebe, möchte ich es eigentlich nicht, das tut mir nicht gut. Und wenn ich das wirklich erkenne, dann sage ich eigentlich, ich möchte es anders haben. Und für das braucht es wirklich ein zutiefst erkennen, so wie es jetzt ist, ich möchte es ändern. Das ist schon mal hier echt die Grundbedingung. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich gegen zu wenig Kraft auf meinem Hand anzunehmen. Also ich muss wie eine Bilanz ziehen und wieder für mich selber sagen, so nicht mehr. Und darum gibt es mich auch wieder dann auf der Spenzhydramen, gibt es mich auch in der Medizin, und ich mir wirklich auch bewusst vor Augen führe, wie es heute ist und wie es nachher ist. Dass ich wirklich, und auch, dass ich auch mit einer gewissen Endlichkeit konfrontiert. Ich habe nicht ewig Zeit, um das zu ändern. Aber die Zeit ist endlich. Das haben wir letztes Jahr gemacht, einmal so eine Oben über Sinnfindung und mich innere Ausrichtung. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, es ist endlich. Wenn ich es anpacken will, wir alle sind jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 50 plus minus und so, also wir sind schon ein gewisses Alter hinter uns. Entweder ich mache es jetzt oder ich mache es nicht mehr gar nicht. Also so das Bewusstsein, dass wir mal irgendwie in uns bewusst wach wird, das haben wir jetzt bezogen, nicht speziell thematisiert, aber das ist eigentlich dann gut, dass du es fragst. Das ist wie so der erste, ich will etwas ändern. Und dann, wenn ich etwas will ändern, dann muss ich mir wirklich überlegen, systematisch, wenn ich etwas anderes auch mache. Und das ist häufig auch das Thema, wenn ich jetzt Einzelgespräche führe mit Leuten, oder? Was passt wirklich für mich, dass ich es schaffe, das in meinem Alltag unterzubringen? Und das ist bei jedem anders. Weil jeder schafft etwas anderes, ist ein anderer Typ. Also ganz konkret, wie mache ich es jetzt, dass ich es nicht vergesse? Dass ich dran bin. Dass es eine Chance gibt, dass es so eine quasi entwickelt. Und wenn sie es eben auch von dem entwickeln, dann kommt der Rest wieder hinter dir. Dann gibt es wirklich Eigendynamik. Und ich muss wie mal den Trägheitspunkt überwinden, dass ich sage, jetzt bin ich dran. Und manchmal braucht es halt auch ein Stück mit jemandem begleitet. Okay, hilft mir, dass ich dran bin. Ja, dann weiss ich, dass ich folge einer will. Und das ist häufig so. Also ich brauche wieder nur, dass ich sage, jetzt, das ist jetzt eigentlich. Ich brauche nie einen inneren Motor, dass ich dran bin. Und das sind ganz verschiedene Punkte, wie man das machen könnte. Und das sprengt jetzt auch ein bisschen daran. Und das ist so. Und dann müsstest du wie schauen, okay, was passt jetzt zu dir, in deinen Tagesablauf, in deinen Typ, in deine Routine, die du hast, wo kannst du wählen von deiner solchen Handlung, die du immer machst, brauchen, um es mit einer Achtsamkeit zu gehen, dass es immer mehr in dein Leben hinein zu diffundieren. Das ist eigentlich der Grund. Und dann kriegt die Eigendynamik. Und darum heisst es auch, das haben wir auf der letzten Übung gehabt, der Achtsamkeit ist Ekayana, der einzige Weg im Sinn, was ist einer von den Hauptwegen, wenn ich den Hauptweg, um das wieder zu überwinden. Das ist der Weg, Ekayana. Ach, Gewahrsein. Und wenn ich Gewahrsein nicht kultiviere, dann verliere ich aber den. Dann schaffe ich es nicht. Und darum ist das der Schlüsselpunkt, das ist der Teil und andere Punkt. Dort muss ich ansetzen. Ja. Ist das so?
Ja.
Ist das so gut? Okay. Können wir für den nochmal schnell, als ich das eben geschrieben habe, ich denke, ja, eigentlich dort, der andere Punkt, da gehen wir jetzt auch gar nicht drauf ein. Und der Punkt ist wirklich, wie überwinden wir unsere Trägheitsmomente und alles. Das ist schwierig. Punkt. Das ist mit allem, wenn wir aufhören will rauchen oder nicht so viel essen und nicht so viel Fernsehen schauen. Eigentlich, wir wissen, alles tut uns gut durch. Warum machen wir es nicht? Das ist ja das Verrückte. Es ist völlig klar, was uns gut tut. Wenn ich Zigarettenpäckchen anschaue und ich sehe die Bilder drauf, müssen wir ihn umfragen. Oder im Spital schaffe ich es oder so nicht. Und trotzdem rauchen wir und rauchen erlernt es bei uns. Radiologen und so. Also ja, es ist so offensichtlich und obwohl etwas offensichtlich ist, machen wir es nicht. Und das ist eigentlich ganz interessant, warum nicht. Und wir, was braucht es dazu, um das wir diesen Punkt zu überwinden? Ohne dass es wieder irgendwie kann stehen und kaffet. In dem Sinne aufforscht, das ist wirklich interessant. Okay. Ohne Folgen, dann haben wir den langsam Schluss gemacht, den Erfolg zum Beispiel. Okay. Den ersten Mal danken, dass ihr gekommen sind. Toll. Trotzdem heißen Schwülen oben. Habt ihr euch da aufgetraut und den tüchtigen Tagstag, der immer kühler geworden ist, zum Glück. Vielleicht die, die jetzt noch nie da gewesen sind. Es hat hinten auf dem roten Sessel, hat erstens eine Liste, wo ihr toll fände, wenn ihr euch eintragt. Wenn ihr noch nie da gewesen sind und ihr wollt vielleicht wiederkommen, kann man dort die E-Mail-Adresse eintragen. Dann werdet ihr einfach eingeladen automatisch. Es ist nie eine Pflicht, man muss nie kommen, man muss sich nie anmelden. Man kann einfach kommen oder nicht kommen. Aber dann werden wir informiert und werden auch informiert, jetzt ist die Aufnahme vom Netz und so weiter. Also könnte man sich dort eintragen. Es hat dort auch eine Kasse. Es ist hat immer so 15 Franken da oben, und das könnt ihr immer tun. Auf dem Zettel dort, wo man sich eintragen könnte, steht auch schon, wenn der nächste oben ist. Ich glaube, das ist am 23. September. Ich glaube, ein Dienstag, wenn das nächste Mal wieder im Kopf ist. Wir werden weitergehen in den Damas. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Entweder die vier Regeln Wahrheiten oder die fünf Daseinshelfen. Oder vielleicht finde ich doch den Punkt vom Überwinden noch mal interessant. Wie könnte man das machen? Wie mache ich das? Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall geht es auch weiter in diesem Zyklus, zu diesem Thema. Wir sind da sehr herzlich willkommen. Und was wir jetzt machen, es muss sich aber niemand verpflichtet fühlen, weil eben, man sollte morgen dafür aufstehen. Und dann ist es gut, dass man viel heilt und viel ins Bett geht. Aber die, die hier bleiben wollen, gibt es Gelegenheit, dass man hier den Tisch in die Mitte rücken. Man kann einen Tee, einen Kaffee, einen Kuchen nehmen, einen Gutzi. Ich weiß nicht, ob das die Hunger jetzt stillen wird. Auf jeden Fall, die, die hier können, ein bisschen zusammenhalten. Man kann über das weiterplaudern, sonst plaudern. Und sonst können aber auch ungeniert heimgehen und gehen. Und es hat mich gefreut, dass ihr hier seid. Und auf ein nächstes Mal.